Hier spricht Edgar Wallace,
sein Nachbar. Rainer Schuppe ist mein Name und ich lese Ihnen vor, nämlich Der Frosch mit der Maske, ein Kriminalroman von Edgar Wallace. Im englischen Original The Fellowship of the Frog. Aus dem Englischen übertragen von Alma Johanna König und vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet im Coworking Space Raya Work in Santani auf Mallorca. Und los geht's. Kapitel 1. Das Heißwerden des Kühlers traf mit dem Platzen eines Autoreifens zusammen, und das nächste Zusammentreffen war, dass dies alles in der Nachbarschaft des Maytree-Hauses auf der Landstraße nach Horsham geschah. Das Landhaus war größer als die meisten dieser Art. Es hatte eine holzverzierte Fassade und ein Strohdach. Richard Gordon stand vor der Gartentür still, um es zu bewundern. Das Haus stammte noch aus der Epoche Elisabeths. Aber sein Interesse und seine Bewunderung waren nicht nur die eines Altertumsliebhabers. Nein. Obgleich er Blumen als ein richtiger Blumenfreund liebte und dieser weite Garten wie ein Teppich dalag, war es doch nicht der Duft der Provence-Rosen, der ihn gefangen nahm. Es war auch nicht das Gefühl von Gemütlichkeit und Sauberkeit, das dieser Ort ausströmte, nicht dieser gescheuerte, mit roten Ziegeln bepflasterte Weg, der zum Haus führte, nicht die schneeweißen Vorhänge hinter den bleigefassten Fensterscheiben. Es war das Mädchen im rotbezogenen Korbsessel, das seinen Blick fesselte. Sie saß inmitten einer kleinen Rasenfläche, im Schatten eines Maulbeerbaums, die wohlgeformten jungen Glieder ausgestreckt, ein Buch in der Hand, eine große Schachtel Bonbons an der Seite. Ihr Haar hatte die Farbe alten Goldes, aber eines Goldes, das Leben und Glanz bewahrt hatte. Sie zog die Beine hastig an und erhob sich. »Es tut mir leid, Sie zu stören«, entschuldigte sich Dick, den Hut in der Hand. »Aber ich brauche Wasser für meinen armen Wagen.« »Wenn Sie mit mir hinter das Haus kommen wollen, werde ich Ihnen den Brunnen zeigen«, antwortete sie. Die Schönheit ihrer Stimme kam ihm sogleich zum Bewusstsein. Es war ein Alt, auf den alle Adjektive angewendet werden konnten, die die Wärme, Weichheit, Klangfülle und Süßigkeit einer Stimme zu kennzeichnen vermögen. Er folgte und hätte gerne gewusst, wer sie war. Sie hatte eine kleine patronisierende Färbung in der Stimme, die er wohl verstand. Es war der Ton eines erwachsenen Mädchens einem Jüngling ihres Alters gegenüber. Dick, der 30 Jahre alt war und mit seinem glatten Knabengesicht wie 18 aussah, hatte diesen kleinen jungen Ton schon früher gehört und war immer durch ihn belustigt worden. »Hier sind die Eimer und da ist der Brunnen«, sagte sie. »Ich würde Ihnen ein Mädchen zur Hilfe schicken, aber wir haben keins. Haben nie eins gehabt und werden wohl nie eins bekommen.« »Da ist aber ein armes Mädchen um einen besonders guten Posten gekommen«, sagte Dick, »denn ich finde es hier entzückend.« Sie schwieg, und während sie ihm beim Füllen der Eimer zusah, hatte er den Eindruck der verschlossenen Gleichgültigkeit von ihrer Seite. Aber als er die Eimer zum Auto auf der Landstraße trug, folgte sie ihm nach. Sie ging um den großen gelben Rolls-Royce herum und prüfte ihn mit Neugier. »Fürchten Sie sich nicht, einen so schweren Wagen alleine zu fahren?«, fragte sie. »Ich würde mich zu Tode fürchten. Er ist so gewaltig und so schwer zu handhaben.« Dick richtete sich auf. »Angst?«, rühmte er sich lachend. »Das ist ein Wort, das ich aus dem Lexikon meiner Jugend gestrichen habe.« Eine Sekunde lang war sie verwirrt. Dann lachte sie wie er. »Sind Sie über Welford gekommen?«, fragte sie. Er nickte. »Dann haben Sie vielleicht meinen Vater auf der Straße getroffen?«
»Ich bin nur einem trüb dreinschauenden Herrn mittleren Alters begegnet, der einen großen braunen Kasten schleppte.«
»Wo sind Sie ihm begegnet?«, fragte sie mit Interesse.
»Es war 2 Meilen von hier, vielleicht noch näher.«
Und dann, als ihn Zweifel überkam, fügte er hinzu, »Ich hoffe, dass ich nicht Ihren Herrn Vater beschrieben habe.«
»Ich glaube schon, dass er es gewesen ist«, sagte sie ohne Verstimmung. »Papa ist ein Naturforscher-Fotograf. Er nimmt Filme von Vögeln und anderes auf.
natürlich als Amateur. Dick trug die Eimer nach dem Ort zurück, an dem er sie gefunden hatte, und verweilte noch zögernd. Er suchte nach einer Entschuldigung für sein Bleiben und glaubte, sie in dem Garten zu finden. Wie weit er jedoch dieses Gesprächsthema hätte ausschöpfen mögen, muss bloße Vermutung bleiben, denn eine Unterbrechung des Gesprächs trat in Gestalt eines jungen Mannes aus dem Haustor. Er war groß, hübsch, athletisch gebaut. Dick schätzte ihn auf 20 Jahre.
»Hallo Ella, ist Vater zurück?«
fragte er.
»Mein Bruder«,
stellte das Mädchen vor, und Dick Gordon war sich dessen bewusst, dass er die freie und leichte Art des Bekanntwerdens seinem jugendlichen Aussehen verdankte. Als unbedeutender Junge behandelt zu werden, hatte, wie es schien, seine Vorteile.
»Ich habe ihm gesagt, dass man des jungen Burschen nicht erlauben sollte, so große Wagen zu lenken«,
sagte Ella.
»Erinnern Sie sich noch an den grässlichen Zusammenstoß bei der Norham-Kreuzung?«
Ray Bennett kicherte.
»Das gehört doch alles zu eurer Verschwörung, nur damit ich kein Motorrad bekomme. Vater glaubt nämlich, dass ich damit jemanden zu Tode fahren würde, und Ella denkt, ich würde selbst dabei verunglücken.«
In diesem Augenblick sah Dick den Mann, dem er auf der Landstraße begegnet war, hereinkommen. Groß, mit lockeren Gliedern, grau und hager, blickte er ihm misstrauisch entgegen.
»Guten Tag«,
stieß er kurz hervor.
»Panne gehabt?«
»Nein, ich hatte nur kein Wasser und Fräulein...«
»Bennett«,
sagte der Mann.
»Sie hat Ihnen Wasser gegeben. Nun also, guten Morgen.«
Er trat beiseite, um Gordon an sich vorüberzulassen, aber Dick öffnete von innen her das Tor und ließ den Besitzer von Maitree House hereinkommen.
»Mein Name ist Gordon«, sagte er. »Ich danke Ihnen noch sehr für Ihre Gastfreundschaft.«
Mit einem Nicken ging der alte Mann, seine schwere Last tragend, ins Haus. Und Dick wendete sich, fast verzweifelt darüber, nun gehen zu sollen, an das junge Mädchen.
»Sie irren, wenn Sie das Steuern des Wagens für so schwierig halten. Wollen Sie es versuchen?
Oder vielleicht Ihr Bruder?«
Das Mädchen zögerte.
»Aber der junge Bennett«, sagte eifrig, »ich würde es sehr gerne versuchen. Ich habe noch nie einen starken Wagen gefahren.«
Dass er ihn zu fahren vermochte, wenn die Gelegenheit sich bot, zeigte er nun. Sie sahen zu, wie der Wagen um die Ecke glitt, das Mädchen mit einer kleinen Falte zwischen den Brauen. Dick, alles außer dem einen vergessend, dass er noch einige Minuten in ihrer Nähe zu bleiben vermochte.
»Hätten Sie ihn doch nicht fahren lassen«,
sagte das Mädchen. »Es nützt einem Jungen, der sich immer nach etwas Besserem sehnt, nichts, wenn man ihn solch ein schönes Auto steuern lässt. Vielleicht verstehen Sie mich nicht. Ray ist sehr ehrgeizig und träumt von Millionen. So etwas bringt ihn immer ganz außer sich.« Ihr Vater kam in dem Augenblick aus dem Haus und sein Gesicht verfinsterte sich, als er die beiden am Tor stehen sah.
»Sie haben ihn den Wagen fahren lassen«,
sagte er grimmig.
»Es wäre mir lieber gewesen, wenn's nicht geschehen wäre.«
»Es tut mir leid«, sagte Dick ruhig. »Da kommt er.«
Der große Wagen kam auf sie zu und hielt vor dem Tor.
»Er ist wundervoll!«
Ray Bennett sprang heraus und überflog den Rolls mit einem Blick, in dem Bedauern und Bewunderung sich mengten.
»Mein Gott, wenn der mir gehörte!«
»Er gehört dir aber nicht«,
fiel ihm der Alte ins Wort. Doch dann, als würde er seine Heftigkeit bereuen.
»Vielleicht wird dir eines Tages ein ganzer Wagenpark gehören, Ray.«
Dick trat vor, um sich zu empfehlen. Da fragte der alte Bennett zu Dicks freudiger Überraschung:
»Wollen Sie vielleicht bleiben und eine einfache Mahlzeit mit uns teilen? Dann werden Sie meinem unklugen Herrn Sohn auch erzählen können, dass ein großes Auto zu besitzen nicht immer die reinste der Freuden ist.«
Dicks erster Eindruck war des Mädchens Erstaunen. Anscheinend wurde er ungewöhnlich geehrt, was ihm, nachdem John Bennett gegangen war, bestätigt wurde.
»Sie sind der erste Mensch, den Vater je zum Essen eingeladen hat, nicht wahr, Ray?«
sagte das Mädchen.
Ray lächelte. »Vater hält nicht viel von Geselligkeit, das stimmt«, sagte er. »Ich bat ihn neulich, Philo Johnson zum Weekend einzuladen, aber er verwarf diese Idee noch, ehe sie geboren war.
Dabei ist der alte Philosoph ein guter Kerl und der Privatsekretär des Chefs. Sie haben doch von den Vereinigten Maitlands gehört?« Dick nickte. Der Marmorpalast auf dem Strand Embankment, in dem der märchenhaft reiche Herr Maitland seine Büros aufgeschlagen hatte, war eines der Prunkgebäude Londons.
»Ich bin Börsenbeamter in seinem Büro«, sagte der junge Mann, »und Philo könnte sehr viel für mich tun, wenn mein Vater mit seiner Einladung herausrücken wollte. So aber bin ich wohl verdammt, mein ganzes Leben lang ein kleiner Angestellter zu bleiben.«
Die Hand des Mädchens legte sich auf seine Lippen. »Es ist töricht, Papa zu tadeln, und du wirst sicherlich eines schönen Tages sehr, sehr reich werden.« Der junge Mann brummte unter ihrer Hand und sagte ein wenig bitter,
»Papa hat ohnehin schon jedes Wie-werde-ich-reich-System erprobt, das Menschenverstand und der Geist nur...«
»Und!«
Die Stimme klang rau und bebte vor Zorn. Niemand hatte John Bennets Wiederkommen bemerkt.
»Du leistest jede Arbeit mit Unwillen. Aber ich versuche seit 20 Jahren, mich emporzuarbeiten. Es ist wahr, ich habe jeden dummen Plan erprobt. Aber es ist um euretwillen geschehen.«
Er stockte plötzlich, als er Gordons Verlegenheit bemerkte.
»Ich habe sie eingeladen und nun wasche ich die schmutzige Wäsche des Hauses vor ihnen«,
sagte er mit reuigem Humor. Er nahm Dicks Arm und führte ihn den Gartenweg zwischen den üppig wuchernden Buschrosen hindurch.
»Ich weiß nicht, warum ich Sie zum Bleiben eingeladen habe, junger Mann«, sagte er. »Vielleicht ein Impuls, vielleicht auch mein schlechtes Gewissen. Ich verschaffe den jungen Leuten zu Hause nicht all die Geselligkeit, die sie genießen sollten, und ich selbst bin kein besonders guter Gesellschafter für sie. Aber es ist doch zu töricht, dass sie Zeuge des ersten Familienzanks sein mussten, den wir seit Jahren hatten.«
Seine Stimme und seine Manieren waren die des gebildeten Mannes. Dick hätte von Herzen gerne gewusst, welchen Beruf er hatte. Während der Mahlzeit saß Ella Bennet Dick zur Linken. Sie sprach wenig, und wenn er sie verstohlen ansah, so hoffte er heimlich, es wäre um seinetwillen, dass sie so verwirrt und innerlich beschäftigt schien. Sie bediente selbst bei Tisch und hatte eben das Obst aufgetragen, als der Alte fragte,
»Ich kann Sie doch nicht für so jung halten, wie Sie aussehen, Herr Gordon. Wie alt sind Sie wohl?«
»Ich bin schon furchtbar alt«, sagte Dick. 31.
31? Rief Ella erglühend. »Und ich sprach mit Ihnen, als wären Sie ein Kind.«
»Denken Sie, ich sei im Grunde ein Kind«, sagte er ernst, »obwohl ich ein Verfolger von Dieben und Mördern und schlechten Charakteren im Allgemeinen bin. Ich bin Hilfsdirektor der Staatsanwaltschaft.« Das Messer fiel klappernd aus Bennets Hand und sein Gesicht wurde weiß.
»Gordon, Richard Gordon«, sagte er hohl.
Eine Sekunde lang trafen sich die Augen der beiden Männer. »Ja, so heiße ich«, sagte Gordon beherrscht, »und ich bin der Meinung, dass Sie und ich schon irgendeinmal zusammengetroffen sind.« Die blassen Augen blinkten nicht. John Bennets Gesicht war kalt wie eine Maske.
»Nicht beruflich, hoffentlich«, sagte er, und es klang wie eine Herausforderung.
Auf dem ganzen Rückweg nach London strengte Dick vergeblich sein Gedächtnis an, aber er konnte John Bennet von Horsham mit keinem Geschehnis in Zusammenhang bringen.